Freitag in der Arena.
Herzlich willkommen in der Wiener Arena und zwar zu Freitag in der Arena, einer Sonderausgabe des Öko-, Klima- und Zukunftstalks der Ökostrom AG. Normalerweise sitze ich hier ja mit einem Mitglied des Vorstands der Ökostrom AG und einem Gast, der sich zum Themengebiet sehr, sehr gut auskennt. Normalerweise. Im Augenblick ist aber nichts normal. Ich habe einmal schon mit Ulrich Streibel unmittelbar nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine darüber gesprochen, was das denn für die Energiemärkte bedeutet. Und die Energiekrise ist um einiges heftiger geworden, als wir uns das jemals erträumt oder eralbträumt haben. Und deswegen sitze ich heute wieder mit dem Ulrich hier. Hallo Ulrich, schön, dass wir hier in der Arena bei schönem Wetter sitzen können. Alles andere ist vielleicht nicht ganz so fein, der Grund, warum wir hier heute plaudern. Meine allererste Frage ist eine, die klingt vielleicht banal. Es reden alle vom Energiesparen. Auf wie viel Grad sind denn die Thermostate bei euch in der Ökostrom AG im Headquarter runtergefahren worden? Müssen deine Mitarbeiter, meine Kolleginnen frieren?
Hallo Tom, schön, dass wir uns unterhalten können. Wir müssen alle Energie sparen. Bei uns im Büro hat es im Moment 20 Grad und im Winter wird es dort wahrscheinlich 19 haben. So werden wir es einstellen, weil wir müssen sparen. Bei mir zu Hause, ich bin gerade losgefahren, da hat es auch 20 Grad, noch geht's. Die Heizperiode hat noch nicht begonnen, aber es geht bald los. Wir haben eine massive Energiekrise in Europa und ja, wir müssen an allen Ecken und Enden sparen. Das betrifft nicht nur das Heizen, aber auch. Und da werden wir sicher noch drauf kommen, was alles notwendig ist, dass wir gut über diesen Winter kommen.
Was ich als Normalsterblicher, als Konsument immer noch nicht ganz verstanden habe, ist, okay, das Gas aus Russland wird teurer. Das Öl aus Russland wird teurer, die anderen ziehen mit. Über Merit Order und so werden wir noch sprechen. Aber ist der Wind teurer geworden? Ist die Sonne teurer geworden? Warum wird auch Ökostrom teurer? Eigentlich müsste euer Strom doch genauso günstig bleiben wie eh und je.
Energie ist im Moment ein sehr, sehr knappes Gut. Das gilt für Gas, das gilt auch für Brennstoffe aller Art. Das gilt für Heizöl, das gilt für Diesel, für Benzin. Und das gilt auch für Strom. Und knappe Güter werden teuer. Und das ist auch jetzt der Fall. Der Markt signalisiert uns, dass Energie sehr knapp ist und dass wir Energie sparen müssen. Und er signalisiert uns das über einen sehr hohen Preis. Das heißt, der Markt tut eigentlich genau das, was er tun soll. Er sagt uns, Achtung, etwas ist sehr knapp, damit ist dieses Etwas sehr teuer. Und weil es sehr teuer ist, sollen wir weniger davon nutzen. Das heißt, der Markt funktioniert hervorragend. Es wird ja oft einmal gesagt, die Märkte spielen verrückt oder die Märkte funktionieren nicht mehr. Nein, das ist überhaupt nicht so. Die Märkte funktionieren sehr gut. Die sagen uns, Achtung, das ist knapp. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, die wir am Anfang mal mitnehmen müssen. Gas ist unglaublich knapp. Wir haben einfach zu wenig davon. Und in der Folge haben wir auch zu wenig Strom. Das hängt damit zusammen, dass wir auch Strom aus Gas produzieren. Dazu kommt, dass wir in Europa, und das ist so eine perfekte Sturmsituation leider, dass wir eine Situation haben, dass wir sehr, sehr wenig Wasser haben. Das heißt, unsere Wasserkraftwerke in Europa produzieren weniger Strom, als sie das normalerweise tun, vor allem in Norwegen. Und wir haben eine Situation, dass die halbe Atomflotte Frankreichs im Moment nicht produziert, auch deshalb, weil die Flüsse nicht genug Kühlwasser zur Verfügung stellen. Das heißt, knappes Gas, kein Wasser für die Wasserkraftwerke und wenig Kühlwasser für die Atomkraftwerke. Deswegen haben wir tatsächlich wenig Strom und wir haben wenig Gas. Und das ist die Situation, mit der wir gerade zu tun haben.
Trotzdem, ich beharre jetzt auf meinem eigenen Nichtwissensstand. Die Ökostrom setzt doch vor allem auf Photovoltaik und auf Windenergie. Die Sonne schickt keine Rechnung, ist immer dieser alte Satz. Und der Wind, der bläst gerade durch die Klimaverschiebungen um einiges heftiger als sonst. Warum ist euer Strom dann auch teurer geworden?
Der Strompreis bildet sich auf Märkten, wie das überall ist. Das ist so für Getreide, das ist so für Kaffee, das ist für Kakao so, das ist für Industriemetalle so. Und die Preise signalisieren immer die Knappheit. Und wenn etwas knapp ist, dann wird es eben teurer. Warum bezieht sich das jetzt auf alle Arten, wie Strom produziert wird und eben auch auf Ökostrom, der in Wind und Photovoltaik und in Wasserkraftwerken produziert wird? Das hat vor allem mit dem Allokationsmechanismus zu tun. Würden wir rein auf kostenbasierte Preise geben, was es in einer Marktwirtschaft de facto nicht gibt, aber würden wir uns das einmal vorstellen, dann hätten wir einen kleinen Teil billigen Strom und einen anderen Teil teuren Strom. Wer kriegt jetzt den billigen und wer kriegt den teuren? Das ist ein unlösbares Problem und deswegen überlassen wir das typischerweise dem Markt. Das ist ein Grund. Und so bildet sich ein einheitlicher Strompreis heraus, so wie sich ein einheitlicher Getreidepreis, ein einheitlicher Kaffeepreis herausbildet. Und das ist typischerweise ein sehr, sehr guter Mechanismus. Der führt nämlich dazu, dass es Incentives gibt für Hersteller, möglichst günstig zu produzieren, um eben in diesem Markt auch dann verdienen zu können. Also das funktioniert schon. Es gibt einen weiteren Grund, warum auch Strom aus Windkraft und Photovoltaik jetzt bei den Anbietern teurer geworden ist. Das ist deshalb, weil wir ja nicht immer Wind haben und nicht immer Sonne haben, die Photovoltaik produziert, sondern auch wir müssen ja in Zeiten, wo Flauten sind oder wo es dunkel ist, Strom hinzukaufen. Wir tun das jetzt aus rein ökologischen Kraftwerken. In dem Fall sind es im Wesentlichen Wasserkraftwerke, aus denen wir das kaufen. Wir haben 40 kleine Wasserkraftwerke unter Vertrag und wir kaufen auch aus größeren ökologisch ausgewählten Wasserkraftwerken. Und die verkaufen uns den Strom ja auch nicht so billig, wie es früher war, sondern die verlangen auch Marktpreise. Das ist ganz klar. Das sind Marktakteure, die sagen, was kann ich für meinen Strom am Markt kriegen? Und das heißt, wir zahlen auch diese Preise. Und so bildet sich eben ein Preisniveau heraus, das insgesamt höher ist.
Das Fachvokabel dafür ist ja das Merit-Order-System, dass das teuerste Kraftwerk den Strom für alle bestimmt. Politisch ist das irgendwie ein sehr dankbares Thema. Da kann man als Politiker sagen, dann lösen wir doch dieses Merit-Order-System auf und machen den Strom, auf welche Regularien immer basierend, für alle gleich billiger. Ist Merit-Order die Ursache des Problems, dass viele Menschen sagen, sie können sich das Heizen, das Licht einschalten zu Hause nicht mehr leisten?
Das Merit-Order-Prinzip ist ja jetzt in aller Munde und viele glauben, dass das jetzt ein ungeeignetes, nicht funktionierendes Marktsystem ist. Dem ist nicht so. Das Merit-Order-System hat uns über Jahre und Jahrzehnte sehr günstige Energiepreise beschert. Das Merit-Order-System führt nämlich dazu, dass alle Kraftwerke versuchen, vorne in die Merit-Order zu kommen. Das heißt, abgerufen zu werden, also vor das teuerste Kraftwerk zu kommen. Und das bringt eine Preisspirale nach unten. Und von der haben wir mit Milliardenbeträgen in den letzten Jahren profitiert. Die letzten 10 Jahre waren Wirtschaftsaufschwungsjahre. Wir hatten sehr, sehr, sehr günstigen Strom. Und das ist dem Merit-Order-Prinzip zu verdanken. Weil es ein Incentive-System ist, günstig zu produzieren. Das hat dazu geführt, dass wir in den letzten 10 Jahren in etwa Strompreise hatten um die 5 Cent im Großhandelsmarkt. Und das hat dann bei den Konsumenten zu Strompreisen geführt von vielleicht 7 bis 10 Cent. Das sind sehr, sehr günstige Strompreise. Man muss auch sagen, um 5 Cent kann man neue Kraftwerke nicht bauen. Wenn man neue Kraftwerke bauen will, dann muss man in der Vergangenheit 8 Cent gehabt haben. Vielleicht sind es jetzt auch 9 oder 10 Cent, weil auch da natürlich die Inflation greift, die Baukosten werden teurer. Also das war ein System, das zu extrem billigen Strompreisen geführt hat. Jetzt sind wir in Strompreisen, die sind sehr hoch, aber da sind auch ein paar Geschichten unterwegs, die muss man vielleicht ein bisschen einordnen. Der Strompreis für Haushalte ist ja nicht 10-mal so hoch. Das stimmt für die Großhandelsmärkte. Dort ist der Strompreis von 5 Cent auf über 50 Cent und in der Spitze war er sogar 100 Cent, also 1 Euro. Das kommt aber ja beim Verbraucher, bei Haushalten, zumindest wenn sie bei seriösen Stromanbietern sind wie der Ökostrom AG, kommt das ja gar nicht direkt an. Das kommt zeitversetzt an und es ist im Moment so, dass wir noch im letzten Jahr zu etwa 8 Cent im Durchschnitt unseren Kunden den Strom anbieten konnten und heute bieten wir um 13 Cent an. Das ist natürlich eine Steigerung, überhaupt keine Frage, aber das reflektiert nicht diese Verzehnfachung. Und warum ist das so? Weil wir eben die Portfolien sinnvoll bewirtschaften und sehen, dass wir diese Preissteigerung zeitversetzt weitergeben.
Aber wenn jetzt jeder das so verstehen würde, wie du jetzt argumentierst, dann dürfte die Diskussion mit wir können nicht heizen, wir können das Licht nicht einschalten, wir verarmen, weil die Energie so teuer geworden ist, eigentlich gar nicht geben.
Die Energie ist teurer geworden und die wird auch weiterhin teurer. Und das ist ein Problem. Allerdings haben wir auch im Moment eine politische Hysterie, die ich immer nur fassungslos bestaunen kann. Denn wir sind überhaupt nicht in einer Situation, wo jetzt aufgrund der Energiethematik den meisten Leuten das Geld ausgeht. Ich habe schon gesagt, wir haben jetzt 13 Cent von der Ökostrom AG aus als Durchschnittspreis. Wenn wir sagen, ein Haushalt, 3-Personen-Haushalt braucht 3000 Kilowattstunden, dann ist es gegenüber dem letzten Jahr eine Steigerung von 150 Euro. Wir haben aber eine Streichung der Ökostrompauschale seitens der Bundesregierung, die schon 150 Euro bringt. Wir haben einen Energiekostengutschein, bekommen die allermeisten Haushalte, die bringen noch einmal 150 Euro. Also für 150 Euro Mehrkosten haben wir schon allein aus diesen zwei Maßnahmen 300 Euro vom Staat zurückbekommen. Gleichzeitig deckelt der Staat jetzt den Strompreis auf 10 Cent. Also wir haben zwar einen Preis von 13 und vielleicht wird er auf 18 steigen oder auf 20, das nehme ich schon an in der Zukunft, aber jeder Haushalt kriegt einen Zuschuss, dass er runtergedrückt wird bis auf 10 Cent. Also das wird ohnehin ja alles abgefangen. Also natürlich ist die Situation eine, die sehr bedenklich ist. Aber ich glaube auch, wir sollten ein bisschen aufhören mit der Hysterie. Da ist noch nicht so viel passiert. Haushalte mit niedrigen Einkommen brauchen diese Hilfe, die haben sie auch bekommen. Und wir müssen nach vorne schauen, was da noch kommt, denn die Preissteigerungen werden uns noch viel härter treffen in den nächsten Jahren. Da liegt meine Sorge weniger jetzt in diesem Jahr oder im nächsten Jahr.
Bevor ich jetzt die Frage nach dem Was tun, um diese Preissteigerungen auch auf dem Energiesektor für sozial schwächere Menschen abzufedern, stelle die andere Frage. Das Gefühl in der Öffentlichkeit ist, dass am 24. Februar hat Putin die Ukraine überfallen und seit dem Tag laufen die Energiepreise Amok. Du hast schon gesagt, irgendwie, es geht auch um andere Themen. Ist es wirklich nur die Russland-Krise, der Krieg gegen die Ukraine in der Ukraine, der uns da irgendwie diese Krise beschert hat, oder wird da sehr viel anderes auch noch hineingepackt?
Wie ich vorher schon gesagt habe, wir haben auch Effekte, wenig Wasser und damit wenig Erzeugung aus Wasserkraft und Nuklear. Das verschärft diese Krise. Aber der Grund der Krise ist tatsächlich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Weil wozu führt der? Der führt dazu, dass Russland uns kein Gas mehr liefert. Jetzt muss man die Größenordnung ein bisschen sich vorstellen. Europa braucht 40% oder importiert 40% seines Gases aus Russland. Das ist jetzt runtergegangen auf unter 10%. Das heißt, 30% dieses Gases sind mal nicht da. Jetzt hat Europa angefangen, dieses Gas woanders zu kaufen. Was passiert auf den Märkten, wenn man viel Gas haben will und ein sehr knappes Angebot hat? Der Preis steigt. Jetzt haben wir Gas gekauft, so gut es geht, mehr aus Norwegen, aus Algerien, aber vor allem haben wir als Europäer Flüssiggas gekauft, also sogenanntes LNG, Liquefied Natural Gas, das ist Erdgas, das wird in Schiffe hineingepresst und gekühlt auf 276 Grad minus und dann kann das flüssig transportiert werden. Diese Schiffe, die verlassen oft den Hafen, ohne zu wissen, wo sie hinfahren. Und während sie fahren, wird entschieden, wo sie hinfahren. Und sie fahren dahin, wo der Preis am höchsten ist. Wenn wir also dieses Gas bekommen wollen, zahlen wir sehr, sehr viel für dieses Gas. Und das ist der Effekt, der da entsteht. Die Verknappung von russischem Gas hat diesen Effekt ausgelöst. Der ist ganz besonders dramatisch, weil wir in Österreich zu 80% von russischem Gas abhängig sind. Da sehen wir auch eine vollkommen verfehlte Industriepolitik, Energiewirtschaftspolitik der vergangenen Jahre. Wie kann man sich zu 80% von einem Lieferanten abhängig machen? Das würde kein vernünftiger Mensch jemals tun, aber wir haben es getan. Wir müssen uns schon fragen, was haben wir da für einen Schaden angerichtet?
Die Gewinne derjenigen, die jetzt das Gas sehr teuer verkaufen können, explodieren. Als Ökonom, als Manager sagst du, das ist einfach Marktmechanismen, die funktionieren so. Politisch kommt eine Diskussion immer auf eine Rückführung, Besteuerung, Abzwackung dieser Zufallsgewinne, dieser sogenannten Wind Profits. Was hältst du denn davon?
Zunächst mal müssen wir festhalten, dass der Markt an sich funktioniert. So, der Markt führt jetzt aber zu sehr, sehr hohen Preisen. Und die Politik ist der Meinung, das bin ich persönlich auch, dass diese Preise höher sind als das, was unsere Haushalte im Moment zahlen können, wenn sie dann einmal voll auf den Markt durchschlagen. Das wird noch nicht jetzt sein, aber in 2-3 Jahren schlägt es mit voller Wucht durch. Und es schlägt bereits jetzt voll auf die Industrie durch. Es ist jetzt tatsächlich so, dass bei den Energieversorgern zum Teil deutlich höhere Gewinne entstehen, als das in der Vergangenheit war. Und nehmen wir mal die Industrie und auch die Haushalte auf der anderen Seite, dass die deutlich höhere Kosten haben. Jetzt ist es vollkommen nachvollziehbar, dass die Politik sagt, wir müssen da einen Umverteilungsmechanismus schaffen und einen Teil dieser sehr hohen Gewinne der Energiewirtschaft abschöpfen und den betroffenen Industriebranchen oder auch den Haushalten zurückgeben. Und das ist ein Prinzip, das wir als Ökostrom AG absolut unterstützen. Wichtig ist, dass man das vernünftig macht. Denn Markteingriffe haben immer Nebenwirkungen und die können sehr dramatische Nebenwirkungen haben. Wir haben bereits Energieunternehmen in Österreich gesehen, kleinere, die diese Marktsituationen nicht mehr durchgestanden haben, die in Konkurs gegangen sind. Wir haben bereits Unternehmen gesehen, die ihre Kunden gekündigt haben, weil sie einfach nicht mehr im Markt Strom und Gas beschaffen können zu vernünftigen Preisen. Wenn man da schlecht gehaushaltet hat und schlecht gemanagt hat, dann passiert sowas. Und es ist immer sehr, sehr kritisch, in den Markt einzugreifen. Aber ja, es wird eine Umverteilung brauchen. Da ist auch ein Vorschlag der EU-Kommission gerade draußen, der da sagt, wir cappen alles, was oberhalb von 18 Cent liegt. Wohlgemerkt, der Preis auf den Großhandelsmärkten ist im Moment 50 Cent. Das heißt also, rund 30 Cent würden zurückfließen an den Staat. Der Staat nimmt dieses Geld und verteilt es um. Das ist grundsätzlich ein vernünftiger Vorschlag. Aber Achtung, der hat auch große Risiken und Nebenwirkungen. Der macht nämlich den Markt unter Umständen unfunktionabel. Und damit ist niemand geholfen.
Was heißt das unfunktionabel? Was bedeutet das für mich als Endverbraucherin, als Endverbraucher? Was passiert dann?
Immer dann, wenn in Preismechanismen eingegriffen wird, kann es dazu führen, dass kein Angebot mehr gegeben wird. Es wird einfach Erzeuger geben, die für 18 Cent nicht anbieten. Und dann kommt es zu weiteren Knappheiten, was letztlich dazu führt, dass der Preis eigentlich weiter steigt. Wenn wir ihn aber deckeln, dann kann er irgendwie nicht steigen. Es kommt zu weiteren Angebotsverknappungen. Das sind also diese Themen, die wir haben. Es ist vielleicht leicht erklärt am Beispiel Ungarn. Die haben gesagt, der Benzin- und der Dieselpreis wird verknappt. Und was war die Folge? Am Ende war kein Benzin und kein Diesel mehr an den Tankstellen. Und es waren endlose Schlangen. Das passiert im simpelsten Fall, wenn man so in die Märkte eingreift. Man kann das temporär tun. Aber es wird immer Schaden anrichten und es wird immer Menschen oder Unternehmen in unfairer Weise treffen. Es ist also verständlich, wenn der Staat sagt, wir müssen zwischen der Energiewirtschaft, die im Moment tatsächlich sehr gut verdient in Teilen, und Branchen, die im Moment unter diesen hohen Energiekosten leiden und auch Haushalten umverteilen. Das ist ein absolut, wir unterstützen das als Ökostrom AG vollständig und ich glaube auch die Vernünftigen in der Branche werden das auch tun. Es geht immer um die Art und Weise und den Mechanismus, wie man das tut. Es ist auch für uns als Energieversorger in unserem Interesse, dass unsere Kunden überleben. Es ist nämlich niemand geholfen, wenn Kunden an den Energiepreisen pleite gehen, weil dann haben wir keine Kunden mehr. Also ja, da muss man etwas tun in diesen Märkten. Der aktuelle Vorschlag auf dem Tisch ist kein unvernünftiger. Jetzt muss man halt schauen, wie diese Ausgestaltung gehen wird, sodass man sagt, ein Teil wird umverteilt. Es gibt aber zwei Aspekte, die man trotzdem noch mit betrachten muss. Und die werden in dieser hysterisch-populistischen Diskussion dann auch ein bisschen verdrängt. Das eine ist, Energieversorger unterliegen im Moment gewaltigen Risiken. Also es ist nicht so, dass wir Business as usual machen, sondern uns wirft es echt rum. Die Energiepreise, die steigen in einer Woche oft um das Doppelte, was wir früher überhaupt als Energiepreis gekannt haben. Das sind Amplituden, die sind gigantisch. Wir haben das schon mitbekommen, dass einige Unternehmen in Europa und auch in Österreich Milliardenbeträge auf einmal brauchen, die sie nicht haben. Und das kann jedem Energieversorger drohen.
Das wäre meine Frage, haben die falsch gewirtschaftet oder ist es einfach eine Nebenerscheinung, Folgewirkung von dieser Preisrallye?
Im Grundsatz ist es so, dass diese Amplituden, die aus diesen Preisschwankungen so groß sind, dass es tatsächlich Situationen geben kann, in denen auch vernünftig gemanagte Unternehmen in Bedrängnis kommen. Das ist so. Ja. Ich will jetzt einzelne Fälle gar nicht beurteilen, weil ich da nicht in die Bücher schauen kann. Und natürlich gibt es unterschiedliche Unternehmensstrategien, wie man sowas macht. Aber ja, die Amplituden sind gewaltig. Und das bringt Energieunternehmen tatsächlich in Situationen, wo sie entweder keine Liquidität mehr haben, also kein Geld mehr, um zum Beispiel auf Börsen auch Strom zu beziehen oder auf Handelsplätzen. Das müssen sie tun, das gehört zum Geschäft. Oder dass eben es so hineinschneidet in ihre Umsätze oder Kosten, dass das einfach sich nicht mehr ausgeht. Zusammengefasst, das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Energieunternehmen gut verdienen, weil wenn die Risiken sehr hoch sind und die finanziellen Amplituden sehr hoch sind, dann müssen wir unsere Energieunternehmen auch so ausstatten, dass sie das aus eigener Kraft schaffen können, weil wir wollen sie ja nachher nicht mit Staatsgeld retten. Das macht ja keinen Sinn. Und der dritte Aspekt, und den halte ich für den allerwichtigsten, ist, wir müssen ja die Energiewirtschaft total umbauen. Wir haben eine Klimakrise, ich würde eigentlich sagen, wir haben eine Klimakatastrophe, die vielleicht vielen so nicht bewusst ist, aber unser Klima ändert sich so rasant, dass wir uns selbst die Lebensgrundlagen entziehen. Jetzt haben wir gesehen, dass wir nicht nur ja aufgrund dieser Klimakrise Öl und Gas nicht mehr verbrennen können, sondern wir müssen uns auch deshalb lösen, weil Öl und Gas häufig in der Hand von ziemlich üblen Despoten ist. Wir sehen das gerade Russland, aber auch die anderen, die auf Öl und Gas sitzen, sind oft nicht sehr freundliche Gesellen. Wir müssen uns da lösen. Wie können wir das tun? Es geht nur, indem wir eine Vollversorgung in Österreich aufbauen aus erneuerbaren Energien. Und das kostet richtig viel Geld. Und mein Ansatz ist, auf der einen Seite natürlich umverteilen, auf der anderen Seite die Solidität der Unternehmen sichern und auf der dritten Seite, und das ist ganz wichtig, jetzt investieren in erneuerbare Energien. Und das Geld ist jetzt da bei den Unternehmen. Wir können das, wir haben die Technologie, wir haben alles. Aber Österreich ist immer noch nicht aufgewacht. Noch immer glauben wir, das wird schon irgendwie vorbeigehen mit der Klimakrise. Das geht nicht vorbei. Und es ist so, wir brauchen Flächen und wir brauchen Genehmigungsverfahren, die funktionieren. Die Bundesländer und Gemeinden weisen keine Flächen aus. Die sagen immer, ja, mach's im anderen Bundesland, mach's in der nächsten Gemeinde. Und dann, wenn wir mal Flächen kriegen, dann geht ein Genehmigungsverfahren los. Das dauert bis zu 10 Jahre. Und das geht in Schleifen und Schleifen und Schleifen und Schleifen. Da wird ständig das Gleiche geprüft, was längst schon klar ist. Und immer wieder beeinflusst und immer wieder beeinflusst. Das können wir aber als Gesellschaft entscheiden. Wir können entscheiden, 2% der Landesfläche für Windkraft. Das ist das, was Deutschland gerade macht. Wir haben noch nicht mal 1% der Landesfläche für Windkraft ausgegeben.
Und dann dürfen die Bürgermeister mitbestimmen, ob in der jeweiligen Gemeinde ein Windrad aufgestellt werden kann oder eine Photovoltaikanlage kommen kann, ab einer gewissen Größe.
Ich glaube, dass wir grundsätzlich natürlich Mitbestimmungsmechanismen brauchen. Die Leute müssen natürlich hinter diesen Themen stehen. Aber es kann auch nicht so sein, dass wir ständig das, was schon längst entschieden ist, neu beeinspruchen und neu beeinspruchen und neu beeinspruchen. Und dann gibt es dieses Windrad, das genehmigt worden, das gibt es dann gar nicht mehr technisch, weil es der Hersteller gar nicht mehr anbietet. Und dann können wir die ganze Geschichte von vorne anfangen und das nächste Windradtyp genehmigen. Also so funktioniert es nicht. Was wir brauchen, ist eine Begrenzung dieser Verfahren auf 2 Jahre. Und wir brauchen auch eine Beweislastumkehr. Wir brauchen Zonen, in denen es einfach erlaubt ist, grundsätzlich erlaubt ist, Windkraft und Photovoltaik zu bauen. Und es muss der Beweis geführt werden, dass das nicht gemacht werden darf, weil, und da gibt es nur 2 Gründe dazu, weil die menschliche Gesundheit gefährdet ist oder weil gefährdete Tierarten und Pflanzenarten gefährdet sind. Nur unter diesen 2 Gesichtspunkten darf ein Windkraft- oder ein Photovoltaikprojekt abgelehnt werden. Es gibt keine anderen Gründe. Und das ist in sehr vielen Zonen in Österreich überhaupt nicht der Fall. Da wird keine menschliche Gesundheit gefährdet und da werden keine seltenen Pflanzen- und Tierarten gefährdet. Da muss es einfach möglich sein zu bauen. Und wenn man nicht in 2 Jahren einen Gegenbeweis antreten kann, dann ist es einfach durch und dann muss man bauen, weil sonst schaffen wir das nie, dass wir in Österreich erneuerbar werden. Und wir haben uns ja selbst das Ziel gesetzt, dass das in 2030 so sein soll.
Du hast aber trotzdem einen Aspekt ausgelassen, die Verfügbarkeit von den Gerätschaften und von den Experten, Expertinnen, die es installieren. Wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage auf mein Dach setzen möchte oder die Genehmigung habe für eine große Anlage, ich bekomme die Paneele nicht und ich bekomme die Monteure und Monteurinnen nicht dafür.
Du bekommst sie schon, es dauert im Moment. Weil natürlich ein gewisser Rückstau da ist, das ist ganz klar. Aber typischerweise ist es immer so, wenn eine Nachfrage hoch ist und die Industrie sieht, dass eine Nachfragestärke über längere Jahre anhalten wird, und das ist da der Fall, dann richtet sich die Industrie darauf ein. Dann entstehen neue Fabriken, die Photovoltaikpaneele produzieren, dann entstehen neue Fabriken, die Wechselrichter produzieren, dann entstehen neue Unternehmen, die Kupferkabel produzieren. Und so geht es durch und da kommen auch sehr viele Menschen in diese Branchen. Da werden ganz viele Menschen Arbeit finden, auf viele, viele Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte. Das richtet sich schon ein. Also ich habe überhaupt keine Sorge, dass wir das nicht können. Wir haben das Geld, wir haben die Technologie, wir finden die Leute. Das geht schon. Nur der politische Wille fehlt. Und da ist bei manchen immer der Schuss noch nicht angekommen. Die glauben immer noch, man kann sagen, jo, eh. Ja, so, nein, Windradl, das mögen wir nicht. Und eine Photovoltaikanlage, die mögen wir auch nicht. Das geht nicht. Weil sonst sind wir weiterhin von diesem kriegstreiberischen Herrn Putin abhängig. Oder am Arabischen Golf gibt es auch ein paar Konsorten, mit denen ich nicht gerne zu tun haben will, die auf den Ölvorkommen sitzen. Wir müssen uns von denen unabhängig machen.
Wir reden immer vom Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir reden von PV-Anlagen, wir reden von Windkraftwerken. Und wenn man die einmal beim Bürgermeister, bei einer Gemeinde, beim Land durchgebracht hat, dann stehen die irgendwo auf der grünen Wiese im übertragenen Sinn. Und mir kommt dann oft einmal vor, das ist so, wie ich habe eine Millionenstadt und da geht dann quasi ein Wanderweg hin. Und über diesen Wanderweg wollen irgendwie alle Lieferanten in die Stadt und alle Leute aus der Stadt auf Urlaub fahren. Ist das bei den PV-Anlagen auch ein Thema, die Netzanbindung?
Wenn wir Österreich voll erneuerbar versorgen wollen, dann brauchen wir natürlich erst einmal die Anlagen. Klar, ohne die geht's nicht. Also Windkraft und Photovoltaik im Wesentlichen. Und die müssen wir verkabeln, weil der Strom fließt über Kabel. Das heißt, wir brauchen da Kabel. Und das sind typischerweise Gegenden, wo möglicherweise das Netz nicht gut ausgebaut ist. Und wir wollen sie ja eigentlich auch da haben, wo sie am wenigsten die Menschen stören. Also müssen wir die Netze ausbauen. Netzausbau ist ganz ähnlich wie der Ausbau von Wind und Photovoltaik. Der kommt nämlich überhaupt nicht voran. Das hat zwei Gründe. Auch wieder die Genehmigungsverfahren, die endlos lange dauern und auch eine geringe Motivationslage, dass das getan wird. Man muss immer sehen, wer die Netze in der Hand hat. Das sind halbstaatliche oder staatliche Unternehmen. Da ist einfach dieser privatwirtschaftliche Spirit, diese Dynamik, dieses etwas gestalten muss, es ist einfach nicht vorhanden. Und es ist immer so, dass Netze natürlich ein reguliertes Thema sind. Das muss auch so sein. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass da mehr privatwirtschaftliche Mechanismen hineinkommen, dass einfach schnell gebaut wird, dass schnelle Zugänge kommen. Wenn wir das in der Hand von staatlich administrierten Einheiten lassen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass das so wahnsinnig langsam geht.
Das heißt, es kann passieren, wir bauen die Kraftwerke, die erneuerbaren Energien herstellen, aber wir haben dann einfach quasi einen Bottleneck, einen Flaschenhals, wo wir den Strom nicht durchkriegen.
Ich kann da ein konkretes Beispiel geben. Wir haben eine de facto genehmigte Photovoltaikanlage, die ist weit weg vom nächsten Dorf, die ist auf furchtbar schlechtem Ackerboden, die ist neben einer Autobahn. Also da, wo man eigentlich idealerweise eine Photovoltaikanlage hinbaut, weil da sieht sie keiner, da stört sie keinen, da ist es schier, da kann man eh nichts anbauen. Also perfektes Gelände. Dann haben wir angefragt für einen Netzanschluss. Den kriegen wir in 2029. Das ist also in 7 Jahren von jetzt. Das heißt, wir warten einmal 7 Jahre mit dieser fertig genehmigten Anlage, bis wir ein Kabel dahin kriegen.
Und was macht sie in der Zwischenzeit? Strom für die Luft produzieren, oder?
Was in der Zwischenzeit passiert, ist, dass fossile Kraftwerke CO2 in die Luft emittieren. Weil solange wir keine Erneuerbaren haben, müssen wir es eben mit fossilen machen. Und genau das passiert. Also dieser schleppende Ausbau der Erneuerbaren führt dazu, dass wir Öl und Gas verbrennen in Kraftwerken und Kohle und die Klimakrise weiter anheizen. Das ist das, was passiert. Aber ich frage mich, wieso dauert es 7 Jahre, ein Kabel zu ziehen? Das kann doch gar nicht sein. Also ein Kabel zu ziehen ist eine total banale Geschichte. Wirklich, da macht man einen kleinen Schlitz, da legt man ein Kabel rein und hängt es vorne an einen Trafo an. Das ist total einfach. Warum tun wir es nicht? Ja, und das ist das, was ich sage. Genehmigungsverfahren, endlose Schleifen, noch 5-mal irgendwas prüfen, was eh schon 2-mal vorher geprüft worden ist. Und dann einfach eine sehr geringe Motivationslage für diejenigen, die einfach im Moment den Netzausbau in der Hand haben. Der ist eben dann auch aus meiner Sicht in falschen Händen.
Ich komme jetzt trotzdem wieder zurück zur Energiekrise, wie sie bei uns wahrgenommen noch politisch behandelt wird. Es gibt die Strompreisbremse, es gibt Strompreisrabatte, es gibt Zuschüsse. Ist es sinnvoll, das auf diese Art zu machen? Weil auch wenn du sagst, dass wir in 3, 4, 5 Jahren dann irgendwie die Photovoltaikanlagen und wenn die Genehmigungsverfahren funktionieren, auch die Windräder haben könnten, die Leute müssen jetzt heizen.
Ich habe eingangs gesagt, Tom, wir müssen sparen. Und das Sparen wird typischerweise dadurch angeregt, dass man ein Preissignal wirken lässt. Was wir gerade in Österreich tun, ist in so einer Art Vollkasko-Mentalität des Staates alle Preissignale wieder wegnehmen. Also wir tun so, als gäbe es diese Krise gar nicht. Die Politik schüttet im Moment flächendeckend die Menschen mit Geld zu. Helikoptergeld. Die wirft es einfach undifferenziert über uns ab. Und da gibt's ganz, ganz viele Fördereffekte, die nicht notwendig sind. Es ist immer unbestritten, dass man denjenigen Menschen, die in soziale Schwierigkeiten kommen, weil die Energiepreise steigen oder weil die Inflation steigt, dass man denen helfen muss. Und das ist ja auch schon geschehen. Es ist jetzt so, dass die 10% mit den niedrigsten Einkommen bereits mehr Förderungen erhalten, als sie an Kostenbelastungen aus Energiepreissteigerungen und Inflation haben. Die sind also schon safe. Die nächsten 10, 20, 30%, die sind jedenfalls gleichgestellt wie vorher. Und erst oberhalb greift das ein bisschen. Jetzt nehmen wir die Strompreisbremse mit 10 Cent. Also alles wird runter subventioniert, da wird ja nichts gebremst, das muss man auch mal klar machen. Man kann den Strompreis nicht bremsen. Der wird gesetzt von Herrn Putin über sein teures Gas. Wir können nur subventionieren und subventionieren tun wir aus Steuergeld. Da passiert also nichts anderes, als dass wir in Zukunft unsere Stromrechnung nicht mehr über die Rechnung beim Energieversorger bezahlen, sondern wir bezahlen sie über unsere Steuer. Also das ist ja nur ein linke Tasche, rechte Tasche Spiel. Das mag vielleicht zu anderen sozialen Verteilungseffekten führen, aber im Moment zahlen wir das sowieso selber. Und ich frage mich, welchen Sinn hat es, den Strompreis auf 10 Cent runter zu subventionieren, wenn wir genau wissen, dass er da auch in Zukunft nicht sein wird. Es ist so, dass für 50% der Haushalte aufgrund dieses Strompreisbremse überhaupt kein Grund besteht, Energie einzusparen. Weil es wird nämlich bis zu 2900 Kilowattstunden gefördert, da zahlt man 10 Cent, das ist genauso wie vorher. Wieso soll jetzt jemand sparen? Es gibt keinen Grund zu sparen. Es würde nur einen Grund geben zu sparen, wenn der Strom teurer würde. Maßvoll teurer, dann würden die Leute sparen. Passiert aber bei 50% der Haushalten gar nicht, weil die überhaupt nie in die Situation kommen, dass sie mehr für ihren Strom zahlen. Also totale Überförderung.
Aber du hast mit dem, was du sagst, mir gegenüber jetzt einen großen Vorteil, ich muss dich nicht wählen.
Genau, das ist das Gute. Ich kann das so sagen, aber ich weiß auch nicht, ob man sich die Wählergunst über solche Dinge zuziehen soll oder ob man nicht vielleicht den Menschen mal ehrlich sagt, wir sind in einer Kriegssituation. Wir haben einen Krieg, der ist gerade einmal 2000 Kilometer weg. Das ist näher als Madrid, wo wir alle in Urlaub hinfahren oder die spanische Küste. Das ist ganz nah. Wir haben eben diese Situationen mit Verknappung, Wasser, Nuklear, was ich schon erwähnt habe. Also wir haben wirklich eine Energiekrise, das ist sowohl eine Gaskrise und eine Stromkrise. Wir haben eine Rezession, wir haben eine hohe Inflation. Wäre es nicht klüger, die Politiker würden hingehen und sagen, liebe Leute, nach einem Jahrzehnt, wo der Wohlstand jedes Jahr massiv gewachsen ist. Wir sind jedes Jahr reicher geworden, über 10 Jahre als Gesellschaft. Nicht jeder Einzelne, aber als Gesellschaft jedes Jahr reicher geworden. Wäre es nicht ehrlich, einmal zu sagen, es kommt jetzt eine Phase, in der werden wir nicht mehr reicher. Wir werden sogar ärmer. Das wird so sein, das ist völlig unvermeidbar. Wir werden in Rezessionen gehen, wir werden ärmer werden. Und ich wünsche mir Politiker, die den Mut haben und sich auch hinstellen und sagen, Leute, das ist so. Und alle, die das nicht stemmen, weil sie kleine Einkommen haben, denen werden wir helfen. Und alle anderen, die es aus eigener Kraft können, die müssen das selber aushalten. Das ist die Grundidee der sozialen Marktwirtschaft. Wir lassen den Markt wirken und ja, in manchen Jahren und Jahrzehnten geht es besser und in manchen geht es schlechter. Es kommt jetzt eine Zeit, in der wird es uns wirtschaftlich schlechter gehen. Liebe Politiker, seid ehrlich und sagt ihnen das. Liebe Politikerinnen, sagt das. Sonst ist das Betrug eigentlich und ein Nicht-Ernst-Nehmen der Gesellschaft. Alles zukleistern mit Geld, das wir, by the way, nicht haben, weil wo kommt denn das Geld her? Das ist ja nicht so, dass da beim Finanzminister in Waschtrögen hinten die Geldscheine stehen und die muss man nur nehmen und dann mit vollen Händen aus dem Hubschrauber über dem Land abwerfen. So ist das ja nicht. Das ist doch alles Steuergeld. Und wir können doch nicht Steuergeld in die Hand nehmen und undifferenziert das verteilen. Wir haben in einem Bundesland eine Doppelförderung, die dazu führt, dass man für jede Kilowattstunde, die man verbraucht, sogar noch was rauskriegt. Ich meine, wie absurd ist denn das?
Wahlkampftaktisch ist das super.
Ich bin kein Politiker, da will ich nicht Stellung nehmen dazu. Aber es ist ein nicht verantwortlicher Umgang mit Steuergeld, mit dem, was wir Menschen erwirtschaften, weil das ist unser Geld. Und das dann undifferenziert über die Lande zu verstreuen, das ist nicht okay.
Ich möchte jetzt ganz zum Schluss noch einmal auf den Klimalenkungseffekt kommen, der durch das Subventionieren von Strompreisen einfach nicht gegeben ist. Was wäre denn das Modell, wo man sozusagen über einen höheren Preis auch einen Energiespar- und damit Klimaschutzeffekt erreichen könnte? Wie wäre deine Idealvorstellung dann?
Am Ende muss der Verbrauch von Energie teurer werden, vor allem von fossiler Energie. Deswegen hat man schon Pläne, CO2-Steuern einzuführen. Die sind jetzt wieder auf Eis gelegt worden, was sehr unklug ist. Aber wir müssen ganz klar fossile Energien sehr, sehr teuer machen. Und es gibt ja fürchterliches Geschrei, dass der Benzin- und der Dieselpreis mal über 2 Euro war. Da ist er jetzt eh schon nimmer. Aber damit wir einen Lenkungseffekt im Verkehr haben, brauchen wir Preise von 3, 4 oder 5 Euro für den Liter Benzin. Nur dann können wir die Klimakrise lösen. Also wir müssen schon klar sein, wir müssen da Preissignale setzen, dass das passiert. Und das Gleiche ist beim Verbrennen von Gas oder Öl in privaten Haushalten. Ja, natürlich muss das teuer werden. Und das ist auch beim Strom. Wenn wir eine Situation haben wie jetzt, dann muss der Strom teurer sein, als er eben vor 2 Jahren war. Und es ist jetzt durchaus so, dass die allermeisten Haushalte das gut aushalten, wenn der Strompreis im Jahr um 100 Euro oder um 200 Euro steigt. Das ist das Typische, was jetzt gerade passiert. Die allermeisten Haushalte können das, ja, und dann müssen wir es ihnen aber auch zumuten, da muss man schon ehrlich sein.
Ulrich Streibl, du bist der Vorstand der Ökostrom AG und sagst mir da jetzt Dinge, die sich kein Politiker, keine Politikerin in diesem Land zu sagen trauen würde. Darum meine letzte Frage an dich in diesem Gespräch, in dieser Sonderausgabe von Freitag in der Arena. Wie ist denn deine Prognose, wie es weitergehen wird? Werden wir auch nur ansatzweise diese Maßnahmen, die du jetzt skizziert hast, umgesetzt sehen oder wird weiterhin der populistische Panikmechanismus öffentlichkeitswirksam und damit auch politwirksam sein?
Also wenn ich jetzt mal unterstelle, dass der Krieg in der Ukraine leider noch viele Monate und wahrscheinlich Jahre dauern wird, dann wird die Energieknappheit aufgrund des Gases auch noch einige Jahre bestehen. Und wenn wir gleichzeitig nicht die Energiewirtschaft schnell umbauen, und da habe ich leider meine Zweifel, weil ich sehe diesen Schub nicht, den wir jetzt eigentlich bräuchten. Eigentlich müsste jeder Bürgermeister, jede Landesregierung müsste bei den Energieerzeugern vor der Tür stehen und sagen, bitte baut's Windräder, bitte baut's Photovoltaikanlagen. Das ist genau das Gegenteil. Immer noch Verhinderungspolitik. Immer noch Verhinderungspolitik. Also da passiert ja nichts. Auf der anderen Seite haben wir die Energieknappheit aufgrund der Verknappung des Gases. Das heißt, Energie bleibt weiterhin ein knappes Gut, es wird sehr teuer sein und die Effekte, ich habe das vorher vielleicht noch nicht ausreichend beschrieben, die Effekte, die kommen erst im nächsten, im übernächsten und im übernächsten Jahr voll auf uns zu, weil diese Preise über die Zeit steigen. Das wirkt jetzt noch gar nicht. Nächstes Jahr werden die Strompreise noch viel höher sein und die Gaspreise möglicherweise auch noch höher sein und im übernächsten Jahr wird der Strompreis sicher noch mal höher sein. So, was wird dann passieren? Wenn jetzt schon Panik ist, wo eigentlich noch gar nicht viel passiert ist, in Wahrheit bei den privaten Haushalten, wenn es dann wirklich teuer wird, was wird passieren? Was wird die Politik machen? Die wird noch mehr Geld da hineinschütten, das wir übrigens nicht haben. Von wem nehmen wir dieses Geld? Von unseren Kindern und Enkeln, weil wir verschulden uns massiv. Also wir bauen Staatsschulden auf, die sind absurd. Wer soll das zahlen? Ja, also ich habe da jetzt keine große Hoffnung, dass da sehr viel Vernunft einkehrt. Aber ich will das jetzt auch nicht auf einer pessimistischen Note enden. Am Ende gibt es ja jetzt schon erste, ich sage mal, es gibt auch erste politische Stimmen, die sagen, wir haben ein totales Überförderungsregime und Achtung runter mit den Dingen. Und die Kosten werden auch so gewaltig sein, der Staat wird irgendwann merken, dass das nicht mehr geht.
Meine letzte Frage, du weißt das, bei Freitag in der Arena ist immer, gibt es auch eine positive Botschaft? Weil du hast gerade selbst im letzten Satz gesagt, irgendwie, okay, das ist jetzt ein bisschen wenig mutmachend, aber gibt es auch eine positive Botschaft, mit der wir jetzt hier aufhören könnten?
Die positive Seite dieser Thematik ist, wir können das ja ändern. Es ist vollkommen unproblematisch, innerhalb von 3 bis 5 Jahren Österreich auf erneuerbare Energie umzustellen, wenn wir den politischen Willen haben. Die Industrie kann das. Wir haben die Technologien, wir haben das Geld, wir haben die Leute. Kein Problem. In 5 Jahren kann das passiert sein. Und das nehme ich immer noch als eine positive Hoffnung mit, dass wir uns ein bisschen rückbesinnen, vor allem die Politik sich ein bisschen rückbesinnt auf das, was jetzt wirklich passieren muss. Es geht nicht nur darum, irgendwie Geld herumzuverteilen und da irgendwo Sympathien zu gewinnen, sondern es geht darum, das fundamentale Problem zu lösen. Und das heißt, wir haben zu wenig Strom. Zu wenig erneuerbaren Strom. Also müssen wir das ausbauen. Das heißt, mehr Windkraftanlagen, mehr Photovoltaikanlagen. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch unseren Verbrauch senken. Das heißt, Energieeffizienz. Effizientere Anlagen, effizientere Autos, Motoren, Maschinen. Da kann man noch wahnsinnig viel machen. Und diese Dinge, die kommen, wenn wir den Mut haben, auch das Preissignal zumindest ein Stück bei den Menschen ankommen zu lassen.
Lieber Ulrich, ich sage vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und nehme für mich schon etwas Positives mit. Und das würde ich euch auch gerne mitgeben. Es geht um eine Form der Rückbesinnung. Es geht aber auch darum, denjenigen, die Entscheidungen treffen, Mut zu machen, sich so zu entscheiden, dass wir, so wie der Ulrich Streibl gerade gesagt hat, in 3, 4, 5 Jahren es vielleicht doch schaffen, Österreich energieautark auf erneuerbare Energien gesetzt zu haben. Das ist im Augenblick nicht einfach, das ist uns allen klar.
Aber ein bisschen Mut, den Politikern und Politikerinnen zu machen, das schafft jeder von uns allen.
Das machen wir gemeinsam und wir sehen und hören uns bald wieder. Dankeschön und Baba.